Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Buch des Propheten Micha im 5. Kapitel. Da heißt es: Und du, Bethlehem, Ephrata, du Kleinster unter den Gauen Judas, aus dir soll hervorgehen, der Herrscher in Israel werden soll. Sein Ursprung ist in der Vorzeit, in unvordenklichen Tagen. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da sie, die gebären soll, geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Kindern Israels heimkehrt. Dann tritt er auf und weidet sie in der Kraft des Herrn, in dem erhabenen Namen des Herrn, seines Gottes. Und sie wohnen ruhig, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde und das wird das Heil sein. Amen. Liebe Gemeinde, falls Sie das Gesangbuch noch aufgeschlagen haben und noch mal in das gerade gesungene Lied gucken, vom Himmel hoch, da komme ich her. Das hat ja noch viel mehr Strophen, als wir so gewöhnlich singen. Und da heißt es zum Beispiel in der 9. Strophe: Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so gering, dass du da liegst auf dürrem Gras, davon ein Rind und Esel aß. Und in der 12. Strophe heißt es: Das hat also gefallen dir, die Wahrheit anzuzeigen mir, wie aller Welt Macht, Ehr und Gut vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut. Dieses Lied hat 1535 Martin Luther gedichtet. Es ist also fast 500 Jahre alt. Die anderen Worte, die wir eben hörten vom Propheten Micha, sind runde 2700 Jahre alt. Jesus wird seit seiner Auferstehung verehrt als der, auf den sich die Weissagung des Propheten Micha bezog. Wir heute, wir singen die Lieder, wir hören die alten Texte. Wir möchten, dass er in unserem Herzen wohnt und unser Leben formt, denn wir sind ja Christen. Aber rechnen wir noch mit seiner Weltherrschaft? Ich möchte etwas in die Geschichte zurückblicken. Da gab es den Atheismus des Adels in der Aufklärungszeit unseres Königs hier, Friedrichs II. Und dann gab es das Ausrufen der Religion der Vernunft in der Französischen Revolution. Und anschließend kam Napoleon hierher nach Berlin und bereitete den Preußen und anderen eine schmachvolle Niederlage. Und so haben, das war 1806, und da haben sich dann in Folge dessen die Könige Preußens, Russlands, Österreichs und Englands zur Heiligen Allianz zusammengetan. Gott wurde für sie wieder wichtig nach diesen Niederlagen als Beistand im Krieg gegen die gottlosen Franzosen. Das war für die einen eine schlimme Reaktionszeit, ein Zurückdrängen alles Fortschritts, und für die anderen war es der Beginn einer besseren Welt, in der die europäischen Monarchien in Frieden miteinander leben würden. Was der Hochadel begann, wurde von vielen aktiven Christen im Alltag versucht, dann umzusetzen. Das Reich Gottes sollte auf der Erde Gestalt gewinnen. Dafür wurde es nötig, dass alle Völker die gute Botschaft von Jesu erhalten würden. Und viele Missionare wurden ausgesandt, vor allem im 19. Jahrhundert, in alle Himmelsrichtungen, auch hier von Berlin aus, und wurden dafür ausgebildet, und in ihren Gemeinden zu Hause wurde für sie Geld gesammelt und für sie gebetet. Aber nicht nur das, im Rahmen der revolutionären Unruhen um 1848/49 entstand die innere Mission, und man nahm die Menschen in den Blick, die hier im eigenen Land nur sehr wenig von Jesus wussten, weil sie eben unterwegs waren viel. Es wurde die Schiffermission gegründet, die Kanalschiffermission, die eben immer unterwegs waren, die Menschen sollten erreicht werden, die Zirkusmission, die Zigeunermission. Und man kümmerte sich um die Obdachlosen, um wandernde Gesellen, um Arbeiter und ihre Familien, um Kranke und Behinderte. Für jede dieser Menschengruppen entstanden diakonische Arbeitszweige. Niemand im eigenen Land sollte mehr vergessen sein. Jeder sollte die frohe Botschaft in seiner Sprache hören. Eine bessere Welt sollte so entstehen, in der die Menschen, egal welchen Standes, in Frieden unter Jesu Herrschaft leben würden. Das 20. Jahrhundert hat dann große Enttäuschung und Ernüchterung gebracht. Keine bessere Welt war entstanden, sondern christliche Völker metzelten sich einander im Namen Gottes und ihrer Könige ab. Das war der Erste Weltkrieg. Das war nicht nur das Ende der Monarchien dann, sondern es war auch das Ende der Erwartung, dass christliche Monarchen ein Friedensreich im Sinne Jesu errichten würden zum Wohle ihrer Völker. Die Völker nahmen stattdessen nun die Macht in ihre eigene Hand. Nun wollten viele das Himmelreich auf Erden ohne Gott für die Menschen errichten. Am Ende des Jahrhunderts, wir haben es alle miterlebt, wissen wir, dass auch diese Hoffnung für gescheitert erklärt werden musste. Kein Friedensreich war entstanden, sondern ein Weltreich war dabei, im Chaos zu versinken. Zwei furchtbare Kriege, der eine im Namen der christlichen Könige und Kaiser, der zweite im Namen von größenwahnsinnigen Kleinbürgern, haben die Welt im letzten Jahrhundert in Trümmer gelegt und so vielen, vielen Menschen mehr als je zuvor den Tod gebracht. Und daraufhin entstand nun die Friedensbewegung, die versuchte, die Gegner an den Verhandlungstisch zu bringen und die Aufrüstung zu stoppen, den Wahnsinn der immer mehr aufgehäuften Waffen. Gerechtigkeit sollte den Menschen in den ehemaligen Kolonien zuteil werden. Die Armen sollten zu essen bekommen, die Unterdrückten befreit werden. Eine bessere Welt sollte entstehen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander wollten nun Christen und Nichtchristen an einer besseren Welt bauen. Und nun im Jahre 2016, wo sind wir nun? Sehen wir Christen Jesus noch im Regiment? Hoffen wir noch auf das Reich des Friedens nach all den Erfahrungen des Scheiterns von großen Hoffnungen? Über fast alles kann heute politisch diskutiert werden. Deutschland befindet sich seit einem Jahr offiziell im Kriegszustand mit Syrien, beteiligt sich am Krieg dort. Und auch vorher waren wir schon beteiligt, aber ohne offiziellen Beschluss. Und am Anfang war es noch sehr berufsschädlich, wenn man das aussprach. Deutschland ist im Krieg, wir wissen es, aber inzwischen kann das gesagt werden. Menschen wird vorgerechnet in unserem Land, wie teuer sie seien. Von Gleichheit aller Menschen wird immer weniger gespürt. Was zählt, ist die Verwertbarkeit von Menschen. Wissenschaftler aber träumen und arbeiten weiter an einer besseren Welt, besser selbst als der Schöpfer sie gemacht hat. Heilung versprechen sie für fast jede Krankheit. Taube können hören, Blinde können sehen, Lahme gehen und Stumme sich äußern. Herzschrittmacher und Gehirnimplantate und vieles mehr. Täglich kann man von neuen Kunstwerken hören, die gerade neu auf den Markt kommen, die vielen Einzelnen auch unter uns schon geholfen haben, aber wo doch auch immer wieder die Frage ist, wer kann das alles bezahlen? Jesus Christus, wo ist er? Das Kind in der Krippe. Was sind das für Eltern, könnte man heute fragen. Ja, arme Eltern sind es. Und daraus folgt nach heutigem Sprachgebrauch, sie sind ungebildet. Waren wohl arbeitslos oder zu faul zum Arbeiten. Und dann schaffen sie sich ein Kind an, nicht zu verantworten. Josef braucht dringend eine Maßnahme, eine Umschulung oder eine Qualifizierung. Wer arm ist, ist schließlich selber dran schuld. Und einfach zu verreisen, wenn man nicht genug hat, um ein anständiges Hotel zu bezahlen und stattdessen mit dem Mitleid der Leute rechnet, mit einer hochschwangeren Frau, kein Wunder, dass das schiefgegangen ist. Die Weihnachtsgeschichte in dieser Weise erzählt nach dem heutigen Zeitgeist ist mir zwar noch nicht begegnet, aber ich denke, so ungefähr würde sie dann lauten. Von Respekt vor jungen Eltern, Maria und Josef, vermutlich keine Spur. Mitleid mit ihrer Armut, wozu? Wir Christen aber feiern unser Weihnachtsfest weiter so, wie wir es gewohnt sind, mit Geschenken und Liedern, mit Plätzchen und Weihnachtsbaum und Besuch. Und doch sind wir, denke ich, etwas traurig, wenn wir an frühere Zeiten denken. Da waren viel mehr Kinder hier, auch am Heiligen Abend. Und mehr sind wir auch nicht geworden in den letzten 24, 25 Jahren, sondern weniger, trotz all unserer Mühen. Sterben wir also so langsam vor uns hin, werden älter und älter und die Kraft erlahmt immer mehr? Wo ist Jesus, unser Herr? Ist er derweilen in Afrika, wo die Christen so fröhlich Gottesdienste feiern, tanzen und trommeln dabei und viel, viel singen? Sollten wir es nicht auch so machen, damit die Jugend wieder in Scharen zu uns kommt und wieder Lust am Glauben gewinnt? Wer die Gabe dafür hat, denke ich, der soll es versuchen. Und am Heiligen Abend, bei der Christvesper um 15 Uhr, haben wir es versucht mit unserer Bandmusik und englischen Liedern. Aber ich denke, wir sollen auch nicht enttäuscht sein, wenn die Menschen trotz solcher moderner Musik und trotz Trommeln und Tanz, Trommeln haben wir ja dabei gehabt, aber Tanz haben wir noch nicht versucht, wenn die dann trotzdem nicht kommen und lieber vorm Fernseher zu Hause sitzen oder mit ihrem Laptop oder Smartphone oder Computer sich beschäftigen. Ich denke, es ist nötig, dass wir aufklären und Gottvertrauen zeigen, hier und heute. Aufzuklären ist, denke ich, mit welch wunderbarem Buch wir es mit der Heiligen Schrift zu tun haben. Entstanden in mehr als 1000 Jahren und nun schon runde 1900 Jahre lang. Ein Buch, das vielen, vielen Menschen auch heute noch Trost, Kraft und Orientierung gibt. Erklären müssen wir den Menschen heute, was bestimmte Wörter bedeuten, die dort häufig benutzt werden, wie zum Beispiel das Wort Ewigkeit, dass das nicht Langeweile heißt, weil es unendliche Zeit bedeutet, sondern dass es etwas ganz anderes ist als Zeit, wenn die Zeit ein Ende hat, wo sie nicht mehr da ist und das, was vorher war, als es die Zeit noch nicht gab. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können, aber das es trotzdem gibt. Genauso wie das Himmelreich, das nicht einfach da oben ist irgendwo, sondern etwas ganz anderes, eine andere Dimension des Lebens. Und dass das alles, was da in diesem Buch steht, mit mir zu tun hat, mit jedem von uns. Dass Gott nämlich mich erschaffen hat und dich erschaffen hat, dass er mich liebt und dich liebt und dass er von mir erwartet, dass ich auf seine Liebe antworte. Denn ich bin ihm unendlich viel wert. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf mich dazu bekennen, dass ich vieles falsch im Leben gemacht habe. Jesus hat das alles wieder in Ordnung gebracht. Das ist die frohe Botschaft. Und mit vielen anderen müssen wir heute, denke ich, das Menschen- und Weltbild, das so heute allgemein gültig ist, und auch das Selbstbild der Menschen wieder zurechtrücken. Denn wer Gottes Liebe nicht annehmen kann, der ist im Allgemeinen auch blind für sich selbst. Der sieht die Schuldigen immer um sich herum, aber man selbst ist fehlerlos, hat es immer nur gut gemeint und doch immer nur das Beste gewollt und das sein Bestes gegeben. Ob uns das gelingt, das heutige Menschen- und Weltbild in Frage zu stellen und zu korrigieren? Ich denke, es bleibt uns nichts weiter übrig, als das immer wieder zu versuchen, wenn wir nicht selbst daran kaputt gehen wollen, weil wir es dann doch immer wieder stückweise übernehmen. Dazu gehört es, Ja zu sagen zum ewigen Leben und damit auch mich selbst darauf vorzubereiten, dass ich hier nicht ewig auf dieser Welt leben werde, sondern und es nicht klug ist, sich an dieses Leben zu klammern. Und es gehört dazu, Ja zu sagen zu allen Völkern, auch zu denen, die jetzt muslimisch sind. Die waren ja zum größten Teil einst einmal christlich und wir waren zu jenen Zeiten noch Heiden. Heute sind wir Deutschen dabei, wieder zu solchen zu werden. Dafür blüht das Christentum jetzt in anderen Ländern wie in Indien, in Vietnam und in China und in manchen anderen Ländern. Gottes Ja gilt allen Völkern. Er ist von uns Deutschen nicht abhängig. Seine Wege sind wunderbar. Da, wo das Vertrauen in Gottes Liebe und Kraft fehlt, machen sich Angst und Machtkämpfe breit. Kriege werden einkalkuliert und geführt. Schließlich müssen wir ja an die Rohstoffe ran, heißt es. Und was machen wir Christen derweil? Wir hoffen uns wenigstens, unsere eigene kleine heile Welt erhalten zu können. Weihnachten, so wie wir es kennen, seit Kinderzeiten. Zum Ja zu Gottes Liebe gehört aber auch das Ja zu Gottes Weg in die Armut, zu seinem Leben in der Provinz, zu seinem Weg ans Kreuz. Nicht Mitleid, nicht billige Hilfe für die Armen ist heute gefragt, sondern Gottes Weg mitzugehen, wie schon der Prophet Micha gesagt hat. Gleich werden wir singen, hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feld entlang. Ja, über diesem Weg Gottes liegt himmlischer Glanz, über diesem Weg Jesu von Anfang an. Denn die Ewigkeit, das Himmelreich, die Liebe ergießen sich in unsere arme Welt. Wer dies erlebt, der ist voller Freude und kann nicht anders, als davon weiterzuerzählen. Dieses Licht der anderen Welt verklärt unser Leben. Es erfüllt uns mit Kraft und Energie. Wir können nicht anders, als uns einzubringen in die Gemeinschaft der Freunde Jesu. Und ich denke, wir haben aus den Fehlern unserer Väter und Mütter im Glauben gelernt. Wir vertrauen nicht mehr auf die Frömmigkeit unserer christlichen Herrscher, nicht mehr auf die Macht der Waffen. Wir vertrauen auch nicht mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten, das Reich Gottes auf dieser Erde zu erreichen. Wir vertrauen, so hoffe ich wenigstens, allein Gott, der seine Herrschaft eines Tages sichtbar machen wird, vor aller Augen, und dass er ihn, Jesus, das Kind in der Krippe und den Mann am Kreuz als den Auferstandenen in den Mittelpunkt stellen wird, für alle sichtbar, sodass sich niemand mehr ihm entziehen und verweigern kann. Dieser Tag der Wahrheit über unsere Welt wird kommen, wo alles offenbar werden wird, was heute noch im Verborgenen geschieht. Da bin ich gewiss. Und darauf freue ich mich. Und davon möchte ich erzählen, wo immer es möglich ist. Denn davor brauchen wir keine Angst zu haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.